Vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Tatsächlich. Ich bin nur ein Botschafter an Christi Stadt. Mehr nicht. Es geht nicht um meine Person, überhaupt nicht. Es geht um die Botschaft, die ich heute Morgen euch bringen möchte. Zuvor noch möchte ich eine Prophezeiung weitergeben oder ein Wort an die Jugend. Wir haben viele junge Menschen unter uns, Gott sei Dank. Und der Heilige Geist hat zu mir gesprochen. Ich soll euch sagen, ihr jungen Menschen, ihr seid jung. Amen. Ihr habt den Bösen aber schon überwunden. Und ich soll euch sagen, ihr müsst schneller wachsen als alle andere Generationen. Ihr müsst euch auftanken mit viel Erkenntnis, Weisheit und über allem die Liebe. Um eurer Generation, die unter furchtbarsten Verführungen stehen und die werden ständig zunehmen, um sie herauszureißen aus diesen Feuern des Teufels. Seid bereit und tut das, was Gott euch sagt.
Amen.
Halleluja. Ihr Lieben, mein Herz ist sowas von voll. Wisst ihr, in der Vorbereitung zur Predigt bin ich sehr abgelenkt. Das macht sich manchmal bemerkbar. Und zwar auf kuriose Art und Weise. Wir haben zu Hause eine Espressomaschine, nicht? Die besteht aus drei Teilen. Unten Wasser, in der Mitte das Sieb, wo das Pulver reinkommt, nicht der Kaffeepulver. Und oben dann noch das Wasser. Und das ist immer mein Job, das zu machen. Aber in Zeiten der Predigtvorbereitung klappt das nicht immer so. Ja. Ich habe schon das Wasser vergessen, ich habe schon das Pulver vergessen. Ich habe schon vergessen, Wasser und Pulver. Was ganz schlecht ist, weil dann stinkt's ja in der Küche. Aber ihr Lieben, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich. Schlecht ist für den, der den Espresso trinken möchte. Aber wisst ihr, wenn ich bete inbrünstig vor der Predigt, Heiliger Geist, zeig mir, leite und führe mich in alle Wahrheit, salbe mich. Und dann, wenn ich darüber nachsinne, wisst ihr, in allen meinen Tätigkeiten, die ich da tue vor der Predigt, so die letzten Tage und so weiter, Alltagssachen, dann kommt auch plötzlich ein Vers oder irgendeine Sache, wo der Heilige Geist sagt, komm, das nimmst du in die Predigt mit auf. Und das kann bei allen Möglichkeiten der Fall sein. Ja? Während dem Kochen, während dem Spülen. Ja? Manchmal bin ich ins Bett gegangen und nochmal aufgestanden, weil wiederum der Heilige Geist was gesagt hat. Und ihr Lieben, und das, was alles der Heilige Geist mir aufs Herz gelegt hat, das möchte ich euch heute Morgen bringen. Und das Thema ist kurios. Es wird euch ein bisschen komisch vorkommen. Na, ich werde das noch lösen. Ja, heute Morgen werde ich noch zeigen, warum ich das so nenne. Das Thema heute Morgen heißt: Der Fisch im Bauch des Jona. Ich glaube, ihr erkennt alle, dass da was falsch ist. Nicht? Das kann ja gar nicht so sein. Ja, aber wisst ihr, als Prediger sucht man immer ein interessantes Thema, damit die Gemeinde gleich dabei ist. Nicht? Und wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, der Prophet Jona, das ist das Thema heute Morgen. Der Prophet Jona ist so ein kleiner Prophet, nichts Besonderes. Aber der Fisch im Bauch des Jona ist was ganz Herausforderndes. Auch für dich heute Morgen, für jeden Einzelnen, für die Gemeinde. Und in der Prophezie, in der Prophezeiungszeit wurde dieses Thema wunderbar schon vorbereitet. Ich lese dazu aus Jona 1, 1 und 2. Also tatsächlich, jetzt kommt dieses Jona-Buch. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Ein zweiter Vers aus dem Alten Testament, Psalm 145, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Halleluja. Neues Testament, auch zwei Verse, 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Zweite Stelle aus dem Neuen Testament, Matthäus 28, 19 und 20. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker,
Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer aus nah und fern und natürlich auch alle, die eingeschaltet haben vom Livestream, herzlich willkommen zum Gottesdienst Missionswerk Strahlen der Freude. Ja, ihr Lieben, der Ausgangspunkt meiner Predigt heute Morgen ist eben dieses Buch Jona. Und dieses Buch Jona, dieser Prophet, wer als Kind hat sie nicht schon gehört? Es ist einfach ein beliebtes Thema für Kinder, es herrlich aufzubereiten in Bühnenstücken, in Musicals. Ich habe schon herrliche, wunderbare Musicals darüber gehört, ja, Erzählungen und so weiter. Da wurde also schon viel, viel darüber berichtet. Aber meistens, ihr Lieben, ist auch okay, sage ich gar nichts dagegen, da steht tatsächlich dieser Prophet Jona im Mittelpunkt. Ja? Ich möchte heute Morgen den Fokus, euren und unseren Fokus, auf etwas anderes lenken. Auf ganz wertvolle geistliche Lektionen möchte ich sie lenken, die eben in diesem Buch Jona für euch alle enthalten sind. Es ist erstens durch die ganze biblische Offenbarung hindurch wie ein roter Faden tun sich diese Kategorien durchbewegen und ziehen sich dadurch. Zweitens, diese Lektionen, die ich euch geben möchte, diese geistlichen, sie sind gültig, sie sind ewig gültig. Und drittens, es ist für die neutestamentliche Gemeinde ganz wichtig, sie als Basics für ihr Glaubensleben auch zu erlernen und auszumachen. Denn es steht geschrieben, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Lieben, es geht also wieder um Erkenntnis, es geht um Verständnis, dass sie wächst bei euch in der Gemeinde, bei jedem Einzelnen. Und als Bibelschullehrer habe ich wieder viele Bibelstellen mitgebracht. Das Technikteam möge mir verzeihen. Ja, es ist immer so viel, wenn ich komme. Ja, aber wisst ihr, die Bibel sagt selber, unser Glaube soll nicht auf Menschenweisheit stehen, sondern auf dem Wort Gottes. Amen. Amen. Seid ihr bereit?
Ja.
Also los geht's. Erste Lektion. Der ewig gültige, prophetische Auftrag, ihr Lieben, zur Evangelisation und Mission aller Völker und Nationen. Das steckt hinter diesem Fischbauchgeschichte drin. Ja? Komme ich noch? Ich erkläre es gleich. Lieben, bei Jona konnten wir lesen, es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Lieben, ich habe mal nachgeschaut in der Konkordanz. Dieser klare Aufruf Gottes an den Propheten Jona, den finden wir in der Bibel vom Alten Testament bis hinten nach Offenbarung. Das ist in ähnlicher Form. Ja? Also, und zwar 112 Mal. Wie wichtig ist es doch, wenn Gott sagt, es geschieht das Wort zu euch, zu dir und so weiter zur Gemeinde. Ja. Ihr Lieben, Gott ist immer ein Gott, der redet. Und er hat so viel geredet. Nicht? Da halte ich das alles hier in der Hand. So viel hat er schon geredet. Nicht? Im Hebräerbrief steht das schön drin. Am Anfang hat er geredet durch die Propheten, nicht? Die Väter. Und am Ende hat er geredet zu uns durch den Sohn. Nicht? Wow, wow, wow. Ja. Und da, ihr Lieben, da findest du eine Schatzkammer. Da kannst du einen Schatz nach dem anderen heben. Und ich möchte die Schätze aus dem Propheten Jona euch weitergeben, damit ihr auch reich werdet im Wort Gottes. Ja, die Bibel, ihr Lieben, ist durch und durch ein prophetisches Wort. Kein anderes Buch gibt es in der Welt, das ebenso prophetisch ist wie die Bibel. Und wir haben daraus einen Befehl, eine Sendung empfangen, die missionaristisch ist und die evangelistisch ist. Ja? Der Apostel Petrus, der legt uns dieses prophetische Wort ganz nah an unser Herz, an dein Herz, an das Herz der Gemeinde Jesu. 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran. Nicht? Es tut gut. wenn wir darauf hören. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Ich hatte am Donnerstag Bibelschulabend. Ich war vernetzt mit vielen Christen aus ganz Deutschland, bis nach Nordsee oben, nicht? Von München, also Bayern, quer durch. Und das Thema war Einführung in das Neue Testament. Das hauchte die Frage auf, Frank, also es war so gegen Ende, wie beurteilst du die geistliche Situation in Deutschland? Ich beurteile sie so, in der Symbolsprache der Bibel, sie ist dürr und sie ist finster. Aber wir haben das prophetische Wort, ihr Lieben. Amen. Dass da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Amen. Auch ein Symbolbild auf Jesus Christus, der wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Aber bis er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, haben wir einen wunderbaren Auftrag zu erledigen. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, vergessen wir nie bei all diesen vielen innergemeindlichen Aufgaben und Aktivitäten, die alle wertvoll und wichtig sind, ohne Frage. Vergessen wir aber nie, dass wir dieser Welt, den Menschen um uns herum, einen göttlichen Auftrag schuldig sind, den Jesus Christus als Haupt der Gemeinde uns allen gegeben hat. Matthäus 4, Vers 19. Und er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ihr Lieben, es gibt ja dieses urchristliche Symbol, was von Anfang der Gemeinde wichtig war. Es ist dieser berühmte Fisch, dieses Fischzeichen, also in Berufung auf Menschenfischer. Man nennt ihn auch den Ichthys-Fisch, ich spreche es mal so aus. Und das war von Anfang an das Erkennungszeichen der ersten Christen, die das ganze Mittelmeer, den ganzen Mittelmeerraum auf den Kopf gestellt haben mit dieser Botschaft, weil sie es weitergegeben haben und Gemeinde gegründet haben. Ich möchte euch auch noch einmal kurz erinnern, was bedeutet Ichthys, Ichthys-Fisch. Ja, dieses Wort Ichthys, das sind alles griechische Buchstaben. Das I steht für Jesus, das wird also im Griechischen anders geschrieben, O-U-S, und heißt Jesus, ist klar. Das CH steht für Christos, das ist auch griechisch und heißt Christus. Das TH, T-O-U, heißt Gottes und Ios, also Y-Ios, heißt Sohn. Und das S zum Schluss heißt Soter und bedeutet Retter. Also Jesus Christus, Gottes Sohn, Retter. Ich will mal sagen, Evangelium in Kurzform. Ja? Noch einmal, ihr Lieben, der vornehmste und wichtigste Auftrag der Gemeinde und jedes Einzelnen von uns ist, als Botschaft an Christi Stadt, Maria Brian hat es gestern Abend auch so beschrieben, Menschen aus dem Meer der Völker zu fischen. Kapiert ihr das? Das ist eine einfache Sprache eigentlich, nicht? Das ist eine Symbolsprache der Bibel. Das Meer ist in der Bibel immer ein Symbol für die Völker. Ja. Und Fischen hat eben den Hintergrund, Menschen aus diesem Völkermeer zu fischen, indem sie Jesus Christus durch unsere Botschaft annehmen und errettet werden. Halleluja. Wir hatten einmal einen Prediger, das war nicht in diesen Räumen, war in anderen Räumen. Edmund wird es auch noch wissen, Maria, der Waldemar Sartatschuk war das. Und er hat gesagt, wisst ihr, hat er gesagt zu der Gemeinde, zu uns, wisst ihr, wir haben immer so eine gewisse Art zu evangelisieren oder zu missionieren und meinen, das ist richtig so, nicht? So und so und so. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, ich habe mal einen Profi-Angler gefragt, wie viele Köder es gibt. Wisst ihr, wie viele es gibt? 800. Und wir denken immer, wenn wir sagen, nimm Jesus an, dann ist alles gut, das ist der einzige Köder. Nein, das ist der einzige Köder. Eure Rede soll mit Salz gewürzt sein, sagt die Bibel. Ja? Dass die Menschen aufmerksam werden. Erstmal müssen sie mal das Interesse wecken und so weiter. Nicht gleich so kommen mit, ohne Jesus gehst du in die Hölle. Nein! Es gibt so viele Köder, ja, an der Angel. Und so viel will der Heilige Geist uns geben, dass wir auf solche wunderbare Art und Weise mit so vielen Möglichkeiten evangelisieren, missionieren und die Botschaft weitergeben. Lieben, ich kann nur eines sagen, dass dieser Auftrag ist und bleibt der Fisch im Inneren der Gemeinde Jesu. Versteht ihr diesen Fisch? Dieser Auftrag bleibt im Inneren, im Bauch von dir. Der Fisch ist da. Er ist in dich hineingelegt worden durch den Heiligen Geist. Also, Bruder, Schwester, raus aus dem Salzfass. Würze diese fade Gesellschaft mit der frohen Botschaft von Jesus Christus.
Amen.
Weg mit dem Deckel auf dem Eimer. Weg mit dem Scheffel vom Licht. Lass dein Licht leuchten, sagt Amen. Jesus. Gib das prophetische Wort als ein Licht in eine immer dunkler werdende Welt hinein. Ihr Lieben, Gottes rettende Liebe und Gnade in Christus ist für alle Menschen erschienen. Habt ihr das auch schon gelesen in eurer Bibel? Nicht nur für dich, für alle. Alle um dich herum. Ihr Lieben, diese Lektion musste auch ein Jona lernen. Er wollte nicht zu dem verhassten Volk der Heiden gehen nach Ninive, zu diesen Assyrern, die ja so brutal, eine so brutale Kriegsmaschinerie haben, ja. Und die immer schon Feinde waren. Versteht ihr, da war ein Feindbild in diesen Propheten. Ein Feindbild, nämlich alles, was außerhalb von Israel lebt, ist es nicht wert. Das war sein Feindbild. Das war auch sein Problem. Aber Gott machte ihm durch ganz heftige und schmerzliche Umstände klar, dass sein Volk Israel eben nicht das exklusive Monopol über die erlösende Liebe Gottes hat, versteht ihr? Und wir auch nicht. Und du auch nicht. Und die Gemeinde auch nicht. Das Neue Testament gibt uns eine Lektion. Und das ist kontinuierlich zum Propheten Jona, spielt sich das Gleiche ab. Ja? Es ändert sich nichts unter der Sonne, sagt auch schon Salomo. Und da ändert sich auch darin nichts, dass dieser Fisch im Bauch, dieser Missionsauftrag, eine bestimmte Art und Weise erlebt und durchlebt sein muss, ihr Lieben. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, das ist unser lieber Petrus. Und ihr Lieben, dieser Petrus war ein Israelit unter Israeliten, ja, aufgewachsen mit dem Talmud, mit dem Gesetz des Mose. Und da steht nur was über Israel drin, nicht dieses Monopol. Herr, ihr seid das auserwählte Volk und. Und dann bekam er ja von Jesus den Auftrag, ein Fels zu sein. Einer, der die Schlüssel hat für das Himmelreich hier auf Erden. Er hat seine Pfingstpredigt hat er aufgeschlossen. Amen. Aber danach musste ja auch er noch eine Lektion lernen, die manche von uns auch noch lernen müssen. Eine geistliche Lektion. Apostelgeschichte 10, Vers 34 und 35. Da war eine Situation, wo Petrus in einem Haus war von einem Heiden, nicht von den verhassten Heiden, von Cornelius. Ja. Da können wir lesen, Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, ich betone, in jedem Volk, wer ihn fürchtet und recht tut, der ist ihm angenehm. Versteht ihr? Petrus hat das gleiche Problem wie Jona. Erlösung gehört nur Israel. Ja? Nicht diesen Heiden, diesen Heidenvölkern. Ja? Ja, natürlich. In der Bibel steht Israel zuerst. Absolut richtig. Den Juden zuerst, sagt Paulus später, und dann den Griechen das Evangelium. Absolut richtig. Ja? Übrigens, das haben die Reformatoren unter uns nicht alle so verstanden. Leider. Da haben sie nicht ganz die volle Erkenntnis gehabt, dass den Juden zuerst das Evangelium Jesu Christi gehört. Immer noch. Ihr Lieben, und dieses Evangelium, das haben wir bei uns. Petrus hatte diese Erkenntnis noch nicht. diese bahnbrechende Erkenntnis, dass die ganze Welt hungert und dürstet nach dieser frohen Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Die Folge war, dass er dachte, nein, nur für uns ist Jesus gestorben. Lesen wir mal in Apostelgeschichte 10, 44 bis 48. Nee, ja, doch, 10, 44 bis 48. Während Petrus noch diese Worte redete, also jetzt sind wir im Haus des Cornelius, da fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Ja, ihr seid so ruhig. Eine Predigt. Er predigt. Und was passiert? Der Heilige Geist fällt auf alle Zuhörer. Das sind Wirkungen der Predigt des Wortes Gottes. Halleluja. Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, die entsetzten sich. Versteht ihr? Die haben sich entsetzt. Was? Die verhassten Heidenvölker jetzt auch noch? Nicht? Kommen dazu. Weil, das steht auch drin, weil auch die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, haben sie sich entsetzt. Denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus, kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir Israeliten, ich sag's mal so. Ja. Und er befahl sie zu taufen in den Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, noch einige Tage da zu bleiben. Halleluja. Ich möchte mal mit ein paar festgefahrenen Einsichten hier aufräumen. Man kann die Taufe des Heiligen Geistes auch vor der Taufe empfangen. Man kann sie während der Taufe empfangen und nach der Taufe empfangen. Macht bitte aus keinem von ihnen ein Gesetz. Ich habe alles schon erlebt. Ich habe die Taufe im Heiligen Geist vor der Taufe erlebt. Manche haben während der Taufe, ich meine jetzt die richtige, die biblische Taufe, haben während der Taufe angefangen, in Zungen zu reden. Ja? Wisst ihr, begrenzen wir doch Gott nicht auf unsere Einsichten zu dem Thema. Gott macht da wunderbare Dinge. Amen. Halleluja. Aber eins steht fest, ihr Lieben. Rettender Glaube folgt Taufe. Nicht umgekehrt. Das ist immer wieder wie ein roter Faden, zieht jetzt durch die ganze Bibel. Ja? Möchte ich einfach mal darauf hinweisen, dass das so ist. Wow, ihr Lieben, was für wunderbare Parallelen finden wir eben in dieser großen Zeitspanne, die zwischen Jona liegt und dem Petrus. Das sind 800 Jahre, ich habe mal nachgeschaut. Immer noch das gleiche Problem. Ihr Lieben, nach der ersten Verweigerung des Auftrags Gottes, also von dem Propheten Jona, diesem Auftrag auch nachzukommen, nahm der Jona den Missionsbefehl nach einer Lektion von schwersten Lebensumständen doch noch an. Er predigte, er ging hin in diese Stadt, in diese riesige Stadt. Die Bibel sagt, 3 Tagesreisen ist sie groß, Nineveh. Das war eine der größten Städte der damaligen Zeit. Man schätzt die Einwohnerzahl auf 120.000, steht auch im Bericht drin. Tja, und was passiert, als er Jona hinging und die göttliche Predigt brachte? Alle Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, alle haben Buße getan. Nachdem er eine Tagesreise in die Stadt hineingegangen war, stellte er sich praktisch in die Mitte der Stadt und predigte. Und die ganze Stadt tat Buße und kehrte um. Eine der gewaltigsten Erweckungen des Alten Testamentes. Amen. Wegen einer Predigt, wegen einer Bußpredigt und endlich wegen einem Gehorsam, es zu tun. Bis zum König ging diese Buße. Auch er hat in Sack und Asche Buße getan. Halleluja, und die ganze Stadt wurde vom Gericht Gottes verschont. Halleluja, ihr Lieben, auch bei Petrus musste Gott erst durch eine dreimalige Ermahnung des Engels viel Überzeugungsarbeit leisten, ja? Dass Jesus Christus auch für die Heidenvölker das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hat. Wir wissen die Geschichte, er war ja auf einem Dach und betete zur Mittagszeit und dann kam ja dieses Tuch herunter mit diesen Tieren, mit den Unreinen. Das geschah dreimal, bis der Petrus endlich kapierte. Ja, nenn du das nicht unrein, was ich rein nenne. Also nicht die Heidenvölker für unrein erklären, dass ihnen das, die Botschaft nicht gehört. Ja. Und diese Lektion hat er dann verstanden, ging in das Haus des Cornelius. Übrigens, diese Szene müsst ihr euch so vorstellen, das war eine historische Szene. Zum ersten Mal in der ganzen Geschichte der Heidenvölker geschah eine Predigt des Evangeliums in einem Haus eines Heiden, Cornelius. Ja, eine bahnbrechende Pionierarbeit, sage ich mal so, des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Und sie kehrten um. Die Zuhörer nahmen Jesus an. Halleluja. Ihr Lieben, beides Male geschah die Umkehr, die Buße, der rettende Glaube vor dem Gericht Gottes geschah ohne begleitende Wunder. Das möchte ich mal hervorstellen. Da geschah kein einziges Wunder. Nur allein das Wort Gottes. Im Heiligen Geist, in der Liebe, in der Kraft und der Vollmacht gepredigt, braucht keine Wunder. Das ist ein Wunder in sich selbst. Wenn Menschen herausgerissen werden aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt werden, das Reich seines lieben Sohnes, dann ist das für uns das größte Wunder dieser Erde, Lieben. Das geht vor allem anderen. Und das müssen wir und dürfen wir auch so sehen, als eine wundervolle Heilstat des Heiligen Geistes. Nur dieses reine, klare, kraftvolle, prophetische Wort, ihr Lieben, über die Gnade und Liebe Gottes führt alle Völker zur Umkehr. Daran dürfen wir denken. Und ihr Lieben, und dieses Wort ist in unserer Mitte, in der Mitte der Gemeinde Jesu Christi. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Liebe Gemeinde, liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, auch wir dürfen diese seligmachende Gotteskraft der Erlösung vom Kreuz nicht als exklusives Monopol für uns alleine in Anspruch nehmen. Niemals. Ihr Lieben, wir haben auch einen Fisch im Bauch. Ich wiederhole das immer wieder. In unserem Inneren, in der Gemeinde, in jedem Einzelnen, nämlich Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ja, ihr Lieben, und bis das Herz voll ist, da geht doch irgendwann auch mal der Mund über, oder? In Römer 1, Vers 14 sieht Paulus als sich als Missionar, als Schuldner. Er sieht sich als Schuldner, das Evangelium allen Menschen zu predigen. Ihr Lieben, auch wir sind es unserer Gesellschaft. Wir sind es unserer Nation. Wir sind es Deutschland, Pforzheim, egal wo. Wir sind es ihr schuldig, das Evangelium zu bringen. Weiterzugeben. In Römer 1, 16 und 17 steht, warum wir das so frei tun dürfen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso den Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben, ihr Lieben. Halleluja. Diese Botschaft darf nicht nur im Herzen bleiben für uns. Gut, wunderbar, du bist errettet, du bist erlöst, selig gemacht, hast ewiges Leben, hast die Herrlichkeit in dir, Gottes, Christus in dir. Aber die anderen um dich herum dürfen dir nicht gleichgültig sein. Niemals. Nimm diese Botschaft heute, dass auch du einen Fisch im Bauch hast, Jesus, den Menschenfischer. Nimm sie bitte an. Setze sie um, wie es wir in der Prophetie heute Morgen, Renuka und viele andere schon gehört haben. Deutschland braucht Jesus. Pforzheim braucht Jesus. Nimm die Angebote auch wahr, um da hineinzukommen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, missionarisch, evangelistisch unterwegs zu sein. Die erste ist die Freundschaftsmission, Evangelisation, die über das Vertrauen aufbauen geht und so weiter und so fort. Ja, da hat Uli auch ein paar an der Angel. Ja, wir reden immer wieder darüber, ja, wo wir da Menschen einfach mal schon bereit machen, ja, für das Evangelium. Immer wieder erzählen, immer wieder was weitergeben. Ja, es ist eine Möglichkeit. Die andere ist, die Angebote der Gemeinde wahrzunehmen. Es gibt Evangelisationsteams. Und bitte, hab keine Menschenfurcht. Das Einzige, was wir fürchten sollen, ist Gott. Ja. Wir haben den Menschen eine gute Botschaft zu bringen, eine frohe Botschaft zu bringen. Und da ist jeder Einzelne es wert, dass er es hört. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieser Weihnachtszeit da unten, Gebetshütte, Stichwort Gebetshütte, vom 23.11. bis 30.12. das Evangelium nach Pforzheim zu bringen, auf dem Marktplatz. Nimm diese Angebote wahr. Zeig dich dieser Welt als Salz und Licht. Kommen wir zur Lektion 2 und die ist angebunden an die erste Lektion. Also die ist also direkt nachfolgend. Und zwar, es geht um die richtige Herzenseinstellung oder Motivation, um zu missionieren und zu evangelisieren. Also wenn deine Herzensmotivation für diesen edlen Auftrag der Evangelisation und Mission nicht 100%, ich wiederhole, nicht 100% dem dreieinigen Gott entspricht und seinem Wesen, gerätst du in Schwierigkeiten. Wie damals Jona es auf drastische Weise selber erleben musste. Wisst ihr, er wurde ja von den Schiffsleuten ins Meer geworfen, nicht nachdem er das erste Mal gesagt hat, nee, bloß ich nicht, ja, das ist mir alles zu heiß, ja. Dann landet er im Bauch des großen Fisches, jetzt sage ich es mal richtig, nicht? Er landete im Bauch des großen Fisches und durchlitt 3 Tage lang Todesängste. Und als Ninive dann tatsächlich Buße tat, ja, und kein Feuer vom Himmel des Gerichts auf Ninive niederfiel, wurde dieser Prophet, dieser Prediger, er wurde schwermütig, ja, kann man alles nachlesen. Ja, er wurde sogar depressiv, er wollte ja irgendwann einmal sterben. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir so etwas vorstellen? Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da geht einer in eine Stadt, 120.000 Menschen werden errettet und er wird depressiv. Das ist doch Grund zur Freude, sagt die Bibel, nicht wahr? Zu überschwänglicher Freude. Warum das so ist, werde ich euch gleich zeigen. Seine Herzenseinstellung stimmte nicht. Wisst ihr, einer der erfolgreichsten Evangelisten des Alten Testaments und dann sowas. 120.000 Männer, Frauen, Kinder, errettet, bekehrt. Und dann wird er depressiv. Lebensmüde, bittet sogar Gott um seinen Tod. Ihr Lieben, das wäre doch auch heute aller Ehre wert, wenn jeder Christ, jede Christin, jede Gemeinde, die könnte heute, ich betone heute, in dieser Zeit, könnte der Ausgangspunkt von Erweckungen sein. Von großen Erweckungen sein. Ihr Lieben, und da wäre Anlass zur Freude ohne Ende. Und vielleicht auch ein bisschen stolz, das darf man auch sein, ja. Aber was lief da bei diesem Propheten Jona so schief? Die klare Antwort, sie liegt im Herzen des Propheten. In Sprüche 4,23 lesen wir, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ihr Lieben, in seiner Eigenschaft als Prophet hatte er solche Herzensgedanken, dass nämlich, wenn der Herr Israels Gericht ankündigt, wird er es auch bringen. Punkt. Ne? So, nicht? Das war seine prophetische Einstellung. Ja? Er rechnete aber in seiner neuen Rolle als Evangelist nicht mit der Barmherzigkeit Gottes. Ja, das sollte ein Prophet aber auch. Wenn er das nicht hat, soll er lieber schweigen. Ein anderer Prophet hat eine ganz andere Herzenseinstellung, ist der Prophet Micha. Er wusste um das Wesen, um das Herz seines Auftraggebers, den Gott Israels. Er wusste darum. Und dann rief er eines Tages, ja, wo ist solch ein Gott, der du bist, der die Sünde erlässt und die Schuld seines Volkes, der nicht ewig an seinem Zorn festhält, sondern er ist gnädig und barmherzig. Wo ist solch ein Gott? Liebe Gemeinde, frag doch mal die Menschen draußen, wo ist solch ein Gott? Der am Kreuz mit glühender Retterliebe hängen blieb, weil er dich und mich retten wollte. Wo ist solch ein Gott? Du findest ihn nicht bei Buddha, bei Allah auch nicht. Du findest ihn nicht bei Zarathustra oder den indischen Göttern. Alles reden, aber gemacht haben sie nichts. Das nicht versteht. Und dieser Gott, aus Psalm 185, wo ich gelesen habe, er ist gnädig, barmherzig und von großer Güte. Er bleibt nicht nur in seinem Reden so, in seinen Gedanken, in seinem Herzen so. Er setzt es auch um in die Tat. Gleich nach dem Sündenfall hat er Israel auserwählt, dass aus ihm der Retter kommt, der Messias nach dem Fleisch, nach dem fleischlichen Abkommen, ja, im fleischlichen. Dass er einmal der Heiland der Welt wird, der Messias, der Heiland der Welt. Wisst ihr, und Jesus hat hinter sich, hätte hinter sich Millionen von Engeln gehabt, die ihn mit einem, solch einem Schnippen vom Kreuz runterholen hätten können und alle darunter vernichten können. Und in diesem heißen, von Tränen erfüllten Gebet im Gethsemane-Garten, wo er kämpfte mit diesem Gedanken, ob es vielleicht doch möglich ist, dass man das Kreuz umgeht und die ganzen Qualen, wo er sich auf dem Boden gekrümmt hat wie ein Wurm. Der Heiland, der Gott dieser Welt, der Schöpfer aller Dinge, wo sie Tag und Nacht gerufen wird im Thron oben im Himmel, heilig bist du Herr. Er liegt auf der Erde und krümmt sich wie ein Wurm, damit Menschen gerettet werden. Nein, Vater, hat er gesagt, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Ich will den Kelch des Zorns bis zur bitteren Neige trinken, damit du, lieber Bruder und Schwester, gerettet wirst. Er trug die Dornenkrone. Ich habe mich gestern etwas verletzt, ja. Ich habe ein paar Rosen geschnitten. Da ging eine Dorne durch den Daumen durch. Sehr schmerzhaft. Dann ist mir sofort eingefallen, und unser Herr Jesus. Ihm wurde ja diese Dornenkrone auf das Haupt gedrückt, mit einer Kraft und draufgeschlagen noch mit Rohren. Da kommt mir immer wieder ein Sinn, Jesus, was hast du für mich getan? Wie groß ist deine Liebe, deine Gnade? Die Dornenkrone, damit du und ich die Krone des Lebens empfangen, Amen, hat er getragen. So ist unser Gott. Wo ist solch ein Gott? Du findest ihn nirgends auf dieser Welt. Die Bibel sagt, alle Götter dieser Völker sind Götzen. Sie haben Mäuler und reden nicht. Sie haben Hände, regen sich nicht, Füße und sie bewegen sich nicht. Und es ist kein Odem, also kein Leben in ihnen. Aber unser Gott ist lebendig.
Amen.
Und hat etwas für uns getan. Am Kreuz von Golgatha findest du die größte Liebe, die es gibt zwischen Himmel und Erde.
Amen.
Völlig perfekt. Hundertprozentig. Für dich und für mich. Halleluja. Ja? Dass er gnädig, barmherzig ist und voller Güte. Ja? Dass er liebevoll ist und dass ihn das Gericht gereut. Aber er hat eine ziemlich egoistische Sicht in dieser Sache. Für sich selber hat er das gerne angenommen, ja, diese Gnade, diese Barmherzigkeit und so weiter. Nicht, am Ende des Berichtes steht da, Gott ließ wegen der Hitze des Tages eine Rizinuspflanze wachsen, die ihm Schatten gab. Ja, das hat er genossen. Das hat er für sich selber in Anspruch genommen. Da war er egoistisch, dass Gott da gnädig und barmherzig ist und eine Pflanze wachsen lässt, damit er nicht in der Sonne verdorrt. Ja. Aber in Jona 4,1 lesen wir Folgendes. Passt mal auf, was er sagt. Das ist wirklich seltsam. Das aber verdross Jona sehr. Ja? Es passierte nichts. Kein Feuer fiel vom Himmel. Ninive wurde nicht zerstört. Ja? Und er war zornig und betete zum Herrn. Also niemals im Zorn zum Herrn beten. Und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte. Ja? Als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Er ist ja abgehauen, nicht nach Tarsis, in die entgegengesetzte Richtung. Denn ich wusste, er wusste es, ja, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels nicht gereuen. Ihr Lieben, was ist das für eine komische Herzenshaltung? Er weiß es, aber er handelt nicht danach. Wir dürfen es wissen und danach handeln. Amen. 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 Vorbildlich finde ich die Reaktion eines Bruders im Neuen Testament. Es geht um den Hananias. Ja. Eine interessante Parallele. Versteht ihr? Da geht es ja um die Geschichte als Saulus sich bekehrte vor Damaskus, nicht? Und hat da Jesus gesehen, im hellen Licht, fiel vom Pferd, wurde blind und das alles, ja. Und dann geschah ja das Wort schon sofort zu ihm, hat zu ihm gesagt, Paulus, du gehst jetzt dahin, da und da und dahin und da ist der Bruder Ananias. Und er wird dir alles Weitere sagen und zeigen. Und der Paulus, da war ja noch der Saul, als Saulus bekannt. Da steht, dass Saulus war einer der größten Feinde der ersten Christengemeinde. Der hat sie ins Gefängnis gesteckt, die ersten Christen. Der hat sie verfolgt mit einem wutentbrannten Hass. Der war praktisch in dem ganzen Gebiet bekannt als der schlechthin, der Feind, der uns alles übel macht, ja, der uns schlägt, uns tötet. Das war bekannt unter den ersten Christen. Und jetzt bekehrt er sich doch tatsächlich. Geht in das Haus hinein zu diesem Ananias und er wusste, was das für ein wütender war. Wisst ihr, und das Erste, was er zu ihm sagte, wer weiß es, was sein erster Satz war? Lieber Bruder Saul, Gott hat mir gezeigt, dass du in seiner Hand die mächtigste, wunderbarste Speer werden wird, der das Evangelium aller Welt bringen wird. Aber ich finde diese Reaktion, wie hättest du reagiert an seiner Stelle, verstehst du? Wie hättest du mal ganz menschlich gedacht? Da kommt einer, der du deine Brüder und Schwestern hat, der bis jetzt Übles gesagt, wirklich allerübles. Ein richtiger Feindbild baut sich da auf. Und dann sagt er, lieber Bruder. Kannst du das auch sagen? Wenn da einer neben dir sitzt, den du eigentlich aus der Welt kennst als ein ganz übler Bursche und sich bekehrt hat, dann hast du die richtige Herzenseinstellung. Die Herzenseinstellung unseres Vaters im Himmel. Halleluja. Wow, ihr Lieben. Diese Saulus-Paulus-Erlebnisse, so sagt man ja dazu, wenn ganz üble Menschen Jesus annehmen, die finden wir durch die ganze Bibel. Auch wiederum im Neuen Testament möchte ich da ein kleines Beispiel geben. Es war dieser Gefängnis. Wärter da, dieser Gefängnisvorsteher, der Paulus und Silas ja eingesperrt hat, geschlagen haben sie, die zwei, ja, übelst geschlagen mit der Peitsche, weil sie Jesus verkündigt haben. Dann wurden sie in den untersten Kerker gesperrt, an den Pflock gebunden. Bemerkenswerte Reaktion, nicht? Sie hätten jammern können, Oh Jesus, warum müssen wir leiden und warum haben wir so viele schlimme Wunden? Wir haben doch nichts Übles getan. Wir haben doch deine Botschaft verkündigt und jetzt sitzen wir hier voller Schmerzen und festgebunden. Nein. Was haben sie gemacht? Sie haben Gott gelobt und angebeten und gepriesen. Ihr Lieben, im Lobpreis und Anbetung, da liegt so viel Kraft. Was geschieht danach? Jetzt kommt ein Wunder. Jetzt kommt ein Wunder, nicht? Ein missionarisches Wunder. Also wir können mit beidem rechnen. Muss nicht immer ein Wunder passieren? Und es ist auch okay. Es kann aber auch ein Wunder passieren, ist auch okay. Keine Schemas aufbauen, ihr Lieben. Erdbeben kommt. Gefängnistüre werden aufgesprengt. Paulus und Silas könnten abhauen. Machen sie aber nicht. Und es war damals so Sitte, wenn Gefangene fliehen oder Gefängnisaufpasser nicht aufgepasst, wird er grausam umgebracht. Dann hat er gedacht, ich bringe mich lieber selber um. Ja? Und er hat schon das Schwert gehoben. Paulus hat das gesehen und gesagt, bring dich nicht um. Wir sind noch alle da. Wir sind noch alle da. Und der Gefängnisaufseher, dieser gewalttätige, brutale Mann, erkennt mit einem Mal, er bekommt diese Erkenntnis. Was ist das für ein Gott? Hinter diesen zwei Menschen. Was ist das für eine Kraft? Was ist das für eine Liebe? Da geht es ihm durchs Herz, Galuli. Da geht es ihm durchs Herz. Und es entstand die einzige richtige Frage, die man da noch fragen kann. Ihr Lieben, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Antwort war klar. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Halleluja. Halleluja. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 16, Vers 30 bis 34. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und alle, die im Hause waren. Und er nahm sie zu sich zu derselben Stunde in der Nacht, wusch ihnen die Striemen, er ließ, und ließ sich und all die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Oh wow, so soll es in deutschen Häusern auch aussehen. Stimmt's? Stimmt's? Wir sehen hier, die Folge einer echten Buße und Reue sind immer gute Früchte. Sofort war er wie umgewandelt. Klar, die Bibel sagt, ist jemand in Christus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, stimmt's? Und er wusch ihnen die Wunden, deckte den Tisch. Ja, hat sich gefreut. Und wiederum, jetzt schaut wiederum das gleiche Schema, Glaube ließ sich taufen. Halleluja. Halleluja. Ihr Lieben, diese übernatürliche und umwandelnde Kraft des Evangeliums kann aus größten Schurken und Feinden Jesu auserwählte Werkzeuge in seiner Hand machen, die voller Liebe und Dankbarkeit mit großem missionarischen Eifer zu äußerst effektvollen Menschenfischern werden. Sie alle haben bis heute die gleiche glühende Retterliebe Gottes für alle Menschen in ihrem Herzen. Es ist eine Liebe, die alle seelische Dimension der Menschen weit überragt, weil sie sich verschenkt, weil sie frei ist von allem Egoismus und sich immer aufopfert. Damit kein Mensch verloren geht, sondern alle errettet werden durch das Opfer Jesu am Kreuz. Ich erinnere an gestern Abend Maria Prehan. Ihr Lieben, wenn Chinesen ihr Herz Jesu geben, dann geht, wie würde Erika sagen, die Post ab. Aber auf eine ganz andere Art und Weise. Sie werden oft ins Gefängnis geworfen, geschlagen, gefoltert, um Jesu willen. Ja? Und sie treffen sich in den Kellern der Häuser. Sie müssen sich versteckt, also verborgen, treffen sie in Gottesdiensten. Und da war mal eine Chinesin, da war mal eine Chinesin da, die hat gesagt, wenn du da reinkommst, da wirst du erschlagen. von Liebe. Du wirst sowas, da ist eine Atmosphäre von so einer Liebe und Annahme. Innerhalb weniger Minuten bekehren sich alle, die da reinkommen. Warum? Die machen Lobpreis, ja, wie wir, aber unter Tränen. Unter Tränen. Und da ist die Retterliebe da, versteht ihr? Diese glühende Retterliebe ist in ihren Herzen. Wow. Die glühende Retterliebe hat den Vater dazu gebracht, seinen Sohn elendlich am Kreuz sterben zu lassen. Römer 8, Vers 32. Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll er uns in ihm nicht
alles schenken?
Ja. Brüder, Schwestern, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, hast du alles.
Amen.
Hast du alles, was du brauchst fürs Leben und auch für das Sterben danach. Alles. Ich stand vor 2 Tagen an einem Grab. Eine 99-jährige Frau ist gestorben. Mit 90 haben wir gefeiert. Ich habe mit ihr gesprochen. Er hat gesagt, was ist für dich wichtig im Leben? Dann sagt sie, Jesus.
Amen.
Sie ist vom Glauben zum Schauen gekommen. Und die Bibel sagt, ihr werdet euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Halleluja. Wenn ihr das erlebt, wenn ihr einmal vor dem seid, wo ihr euer ganzes Leben lang geglaubt habt und ihm hingegeben wart und seine Botschaft gebracht habt, den Verlorenen. Dann werdet ihr sagen, ja, es hat sich 1000-mal gelohnt, das Evangelium weiterzusagen. 1000-mal und 1000-mal. Wenn du Menschen siehst, die du vielleicht sogar einmal bewusst oder unbewusst zu Jesus geführt hast. Und du wirst sie da oben wieder erkennen und wiedersehen. Ihr Lieben, große Erweckungen sind auch heute möglich. Wenn Menschen radikal von ihrem sündhaften Lebensstil umkehren und dann selbst Menschenfischer werden, und in diesem Meer der Völker ihre Angel auswerfen. Sie sind überzeugt, die überragende Gnade und Liebe Gottes in Christus, die so selbstlos ist, so heilsbringend ist und die sie selbst erlebt haben, sie müssen auch anderen weitergegeben werden. Es müssen nicht gleich 120.000 sein, ihr Lieben. Sie freuen sich auch wenn, mit den Engeln im Himmel, wenn einer ein Sünder Buße tut. Das ist biblisch.
Amen.
Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, also wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, und 99 Gerechten, die der Buße nicht bedürfen. Ja. Also ihr 99 Gerechten, ihr dürft daneben hinstehen und nicht jammern, oh, dieser üble Bursche, auch. Nein, sagt Jesus, ihr lasst euch stehen und freut euch mit den Engeln im Himmel, dass er Buße getan hat. Amen. Halleluja. Wir kommen zum Schluss, ihr Lieben. Also, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in Christus. Wir haben keine Feinde mehr als Christen, wisst ihr das? Wir haben keine Feinde mehr. Außer den Feind der Trägheit, der Lauheit.
Bequemlichkeit.
Danke. Das hast du gesagt. Der Gleichgültigkeit, kann man noch vielleicht sagen. Das sind unsere Feinde. Auch wir haben einen Fisch im Bauch, in unserem Innern. Es ist die Retterliebe des dreieinigen Gottes, der nicht will, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Ihr Lieben, dies kann und darf auch beim schlimmsten Übeltäter geschehen. Es gilt im Reich Gottes ein ganz anderer Maßstab als in dieser Welt, was schlimme Menschen angeht. Ihr Lieben, die schlimmsten Übeltäter, sagt die Welt, verdienen die schlimmste Strafe. Stimmt's? Stimmt's? Römer 5,20 sagt was anderes. Wo aber die Sünde mächtig wird, also gerade bei den Schlimmsten, wo sie die Sünde am schlimmsten ist, da ist die Gnade und die Liebe Gottes noch viel, viel mächtiger. Versteht ihr diesen neuen Maßstab? Handle nach diesem Maßstab. Jeder, auch der schlimmste Sünder, ist es wert, das Evangelium zu hören. Ich habe zu Hause ein Buch, ihr Lieben. Das heißt, ich war ein Hamas. Ein Terrorist, der Menschen tötete, ins Gefängnis warf, gefoltert hat. Dann ist ihm Jesus begegnet. Heute ist er ein glühender Evangelist in Israel und hilft den verfolgten messianischen Juden. Mitten unter Gewehrfeuer und Panzergranaten rettet er Kinder. Wenn diese Scud-Raketen wieder von den Hamas abgefeuert werden. Was für eine Transformation, ihr Lieben. Welche Kraft des Evangeliums. Das kann heute noch geschehen. Das kann heute geschehen. Aber, und jetzt komme ich wirklich zum Schluss. Es ist völlig egal, wie heftig oder weniger heftig dein bisheriges Leben war. Ihr lieben Gäste, ihr lieben Zuhörer. Es ist völlig wurscht. Du musst kein schlimmer Schurke oder Schurken gewesen sein. Es ist völlig wurscht. Die Bibel sagt, kein Mensch kann vor Gott bestehen, so wie er ist. Wir ermangeln alle den Ruhm, den wir bei ihm haben können. Wie der Gefängnisaufseher sehen wir uns einer Lage, ohne Gott bin ich nicht gerettet. Wie der Gefängnisaufseher stellen wir dann irgendwann mal die Frage, ja, wenn das so ist, wie kann ich dann gerettet werden? Wie kann ich dann gerettet werden? Wie kann ich auch selig werden? Wie kann ich das ewige Leben haben? Wer hilft mir? Antwort, lieber Gast und Zuhörer, Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus. Tu Buße von deinem falschen Weg ohne Jesus. Kehr um. Glaubt an mich, sagt Jesus, und an den, der mich gesandt hat. Dies ist ein Herzensglaube. Römer 4, 10 bis 13. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerettet. Gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an Jesus Christus glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Er ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden, auch heute Morgen. Die Prophetie hat geheißen, heute ist der Tag des Heils. Heute, nicht morgen. Heute, jetzt. Jetzt ruft Gott. Jetzt klopft er an deine Herzenstür. Oh, mach doch auf. Lass mich herein. Und wenn du mich hereinlässt, lässt du den Himmel herein. Ich möchte deine ganze Schuld, dein ganzes bisheriges Leben, möchte ich tilgen. Es hängt am Kreuz. Habt ihr das schon mal gelesen? Der Schuldbrief ist angeheftet. Auch deiner. Auch deiner. Und du bekommst einen besonderen Eintrag. Nicht in dein Vereinsbuch, aber ins Himmelsbuch, im Buch des Lebens, sagt die Bibel. Halleluja. Komm zu Jesus. Komm heute. Komm jetzt zu Jesus. Tu Buße, kehr um. Ruf seinen Namen an. Glaube von ganzem Herzen, dass er für dich gestorben ist am Kreuz. Und dann bist du errettet. So klar und so einfach ist die Botschaft. Tu das. Nicht, weil es der Frank Baumann sagt, sondern weil ich es in meiner Eigenschaft als Botschafter an Christus sage. Lass dich erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Amen.